Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lepuna. Seit 2022 beschäftige ich mich hiermit. Was als wöchentliches Format begann, passiert nun eher unregelmäßig, aber immer noch mit großer Freude. Und so ist es nun immerhin die 114. Folge des Podcasts, in dem vor allem Menschen aus der Berliner Kulturszene zu Wort kommen. Darüber hinaus gibt es dann zweimal im Jahr exklusive Berlin-Buchtipps, die ich auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt einsammle. Und so war ich Ende März 2025 wieder in Leipzig unterwegs und konnte mit 8 Verlegerinnen und Verlegern oder Menschen sprechen, die in größeren und kleineren Verlagen die Öffentlichkeitsarbeit verantworten oder den Vertrieb. Nicht alle kommen aus Berlin, ihre aktuellen Buchtipps haben mit der Stadt aber durchaus zu tun. Viel Spaß! Jetzt bin ich am Stand von Nora Pester, also genauer gesagt bin ich am Stand von Hendrich und Hendrich. Nora Pester ist seit vielen Jahren die Verlegerin des Verlags, der spezialisiert ist auf jüdische Geschichte und jüdische Gegenwart, jüdische Zeitgeschichte, wenn man so möchte, auch mit vielen ganz unterschiedlichen Zugängen zu diesem Thema. Ein Verlag, der früher in Berlin saß und jetzt in Leipzig sitzt. In dem Sinne ist es also auch für euch jetzt ein Heimspiel. Merkt man das so auf der Messe, wenn man... Also vielleicht auch im Vergleich zu der Frankfurter Buchmesse, dass hier irgendwie nochmal so ein anderer Zugang ist und du aus Terminen gar nicht rauskommst.
Ja, auf jeden Fall. Das ist nochmal was ganz anderes, zu Hause zu performen, wenn man so möchte. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr, dich hier wieder zu sehen. Marc, das ist ja schon eine richtig schöne Tradition, genau, dass wir uns auf jeder Messe sehen und sprechen. Und die Verbindung zu Berlin ist immer geblieben. Und ich freue mich auch tatsächlich, dass doch hier zur Leipziger Buchmesse auch recht viele Besucherinnen und Besucher aus Berlin kommen. Mhm. Die Entfernung ist nicht so groß und insofern ist sowohl die persönliche als auch die inhaltliche Verbindung unseres Verlags dahin immer noch da.
Wunderbar. Und vor allem nicht nur so, sondern auch in Büchern. Immer wieder gibt es Berlin-Bücher, sonst würden wir ja gar nicht jede Messe miteinander reden. Mal ganz direkt, mal nicht so ganz direkt. Aber diesmal ist es ein Buch, was ich persönlich jetzt noch nicht kenne, aber ich kenne den Ort, der dort beschrieben wird, weil mit dem habe ich mich vor kurzem tatsächlich ein bisschen intensiver beschäftigt. Es ist der jüdische Friedhof in der Schönhauser Allee, also der zweitälteste jüdische Friedhof, nicht der große in Weißensee, nicht der an der großen Hamburger, sondern der mitten in der, an der Schönhauser Allee in der Nähe vom Senefelder Platz. Erzähl doch mal, wie du zu dem Buch gekommen bist.
Genau, das ist eine ganz druckfrische Neuerscheinung, also die wenige Stunden vor Beginn der Leipziger Buchmesse überhaupt, dass aus Druckerei gekommen ist, von Jacques Schuster verfasst, dem Chefredakteur der Welt am Sonntag, kennt vielleicht auch der eine, die andere aus so mancher Polit-Talkshow, und er hat einen kleinen, feinen Essayband geschrieben, eben über den jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee, weil er, ich glaube, ähnlich wie du von diesem Ort auch so fasziniert ist. Wie du schon gesagt hast, er ist so der Zwischenfriedhof, wenn man so möchte, zwischen dem nicht mehr existierenden der großen Hamburger Straße und dem danach eröffneten großen jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee. Und der liegt so ein bisschen in einem Dornröschenschlaf, erzählt aber eben über seine, ich nenne es jetzt mal Bewohnerinnen und Bewohner, ganz, ganz viel Berliner jüdische Geschichte. Und ich glaube, wenn man einmal dort gewesen ist und die bekannten, aber vielleicht auch weniger bekannten Namen auf den verwitterten Grabsteinen entdeckt, kann man das auch sehr gut nachvollziehen, was diesen Ort so besonders macht.
Dann nennen wir mal so 2, 3 bekannte Namen. Max Liebermann liegt dort eigentlich schon ein bisschen zu spät, weil der jüdische Friedhof in Weißensee war ja schon eröffnet, als Max Liebermann starb. James Simon, erinnere ich mich, der in Anführungszeichen Berlin die Nofretete geschenkt hat, also der große Mäzen für die Berliner Museen, und Giacomo Meyerbeer meines Wissens auch, ne? Genau, das war damals noch der Ort, wo er dahin musste. Ich finde, es gibt so viele spannende Geschichten sicherlich auch drumherum. Jetzt ist das ein literarischer Spaziergang. Was kann ich darunter verstehen?
Genau. Also Jacques Schuster hat den, wie ich finde, gelungenen Versuch unternommen, nicht einfach nur einen Friedhofsführer zu schreiben, obwohl das Buch auch viele Fotos und auch einen Lageplan enthält. Also man kann ihn tatsächlich auch als Friedhofsführer benutzen, aber er hat sich essayistisch diesem Ort genähert und den Biografien. Einige hast du schon genannt. Ich würde noch Leopold Ullstein ergänzen, dem Begründer der großen Verlegerdynastie. Und ist wirklich dorthin gegangen, also Jacques Schuster als Autor, um sich den Menschen und ihren Geschichten über diesen Ort zu nähern. Und das ist halt sprachlich, es ist sich sehr, sehr gut gelungen und macht wirklich Lust, nicht einfach nur diesen Ort zu entdecken, der ja auch zu bestimmten Öffnungszeiten frei zugänglich ist, sondern sich tatsächlich eben auch wieder einmal mit den Menschen zu beschäftigen, die um 1900 und auch noch später, der Friedhof selber ist ja von 1827 bis 1880 intakt gewesen, also im 19. Jahrhundert oder in Betrieb gewesen, diese Stadt Berlin zu dem gemacht haben, was wir heute auch noch kennen und schätzen.
Das Spannende an jüdischen Friedhöfen ist ja, dass es nicht wie auf unseren anderen Friedhöfen eine Pietätsbefangenheitsbefreiung gibt, dass man nach 30 Jahren dann den einfach abräumen kann, sondern einmal jüdischer Friedhof, immer jüdischer Friedhof. Und das heißt, er bleibt uns auf jeden Fall auch als Kulturdenkmal erhalten. Hat er denn auch, weil das der ganze Friedhof hat ja neben seinen dort bestatteten Menschen auch noch drumherum so eine spannende Geschichte mit dem Judengang, den es gibt, also diesen besonderen Zugang und dem Lapidarium jetzt. Kommt das auch alles drin vor?
Genau, er hat das in seine Essays mit eingewoben, wie du es eben schon beschrieben hast. Er schreibt auch über die Symbolik auf jüdischen Grabsteinen, sich diesen besser näher zu können. Es spielt aber tatsächlich auch so etwas wie das Thema Antisemitismus darin eine Rolle und wie sich das in der Geschichte des Friedhofs auch wieder gespiegelt hat. Und also es sind zwar nur gut 100 Seiten, aber ein wirklich sehr, wie sagt man heutzutage, multiperspektivischer Zugang auf diesen Ort und seine Menschen. Und es waren ja immerhin, das hat mich jetzt noch einmal so fasziniert, über 22.000 Gräber, die sich dort befinden, zum Teil übereinander, wie man es auch zum Beispiel aus Prag kennt, wo es ja dort sehr sichtbar ist. Also das ist schon ein Ort großer kultureller Bedeutung für die ganze Stadt.
Also auf jeden Fall genau auch ein Buch oder ein Ort, den man auf jeden Fall besuchen kann nach der Lektüre. Wer die Möglichkeit aber nicht hat, so habe ich es gerade, du blätterst es so nebenbei durch, kriegt man auf jeden Fall auch einen visuellen Eindruck, weil das Buch auch durchaus reich bebildert ist.
Genau. Die Fotografien in diesem Buch stammen von Marlene Gafrisch, einer sehr anerkannten und sehr talentierten Fotografin. Es war auch schwer, tatsächlich die Auswahl zu treffen, die also sowohl einzelne Gräber zeigen, aber auch die Atmosphäre des gesamten Ortes eingebettet in den Bezirk Prenzlauer Berg wiedergeben. Und das hat dieses Buch doch sehr bereichert.
Dann haben wir noch gar nicht gesagt, wie das Buch heißt.
Genau, der vollständige Titel ist Im raschelnden Laub der Vergangenheit, der jüdische Friedhof in der Schönhauser Allee in Berlin, ein literarischer Spaziergang, und ist von Jacques Schuster.
Nora, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was uns im Herbst dann erwartet, wenn wir uns in Frankfurt wiedersehen, um die Tradition fortzusetzen. Vielen Dank für das Gespräch und die Buchempfehlung.
Ich danke dir, Marc.
Jetzt bin ich am Stand von der Favoritenpresse. Neben mir sitzt der Verleger Bodo von Hodenberg. Und vielleicht fangen wir damit an. Es ist ein sehr schöner, bunter Stand mit tollen, illustrierten Büchern. Wie kamst du auf die Idee, einen Verlag zu machen, der sich vor allem mit illustrierten Material beschäftigt?
Mich reizt eigentlich die Kombination aus Illustration und Text und die Ebenen, die sich ineinander schieben. Es wirkt kurzweiliger, einen Text zu lesen, wenn er illustriert ist. Ich suche aber auch alte Illustrationen, die ich neu betexte.
Und umgekehrt.
Und umgekehrt, genau, es gibt alte Texte, die neu, zeitgenössisch, schräg und bunt illustriert werden, damit sie nochmal anders gelesen werden können, als sie vor 100 Jahren gelesen wurden.
Seit wann machst du das?
Ich feiere gerade das 5. Jubiläum.
Ja, das ist auch wunderbar. Also im Grunde kurz vor der Corona-Zeit angefangen.
Ja, quasi mitten in der Corona-Zeit. Ja,
ach so, okay.
Ja, also genau, in der Corona-Zeit angefangen und das alles mitgenommen, was dann kam, was wir alle wissen.
Ja, okay. Also auf jeden Fall dann super, dass du das da geschafft hast, auf jeden Fall, weil für viele, glaube ich, die in der Corona-Zeit was gestartet haben oder vorher geplant haben, dann gestartet haben, für die war es ganz schwer. Aber du bist da, du bist auch auf der Messe. Wir sehen uns immer in Frankfurt und wir sehen uns vor allem aber auch immer in Leipzig. Du hast, wenn man sich jetzt hier so umschaut, eben, du hast es gerade schon gesagt, eben viele Textbildbände, Bücher, die illustriert sind, Illustrationen, die betextet sind. Und ich bin ja auf der Suche nach Berlin-Buch-Texten oder nach Berlin-Büchern und du hast ja immer eins, mindestens immer ein neues dabei. Und welches ist es diesmal?
Ganz neu ist Kick mal Ena an, so quatscht Berlin. Wir haben einen Text von Hans Ostwald genommen, der die Berliner Sprache untersucht, auf sehr, sehr lustige Weise. Dann habe ich einen interessanterweise sächsischen Illustrator gefunden, der aber in Berlin lebt, der sich aber perfekt mit Dialekten auskennt dadurch, der das hier mit drei Farben total bunt und schräg illustriert hat. Ursprünglich hat es einen anderen Titel gehabt. Jetzt haben wir es umbenannt, um es jünger und frischer zu machen. Die Texte vollkommen neu bearbeitet, nicht neu geschrieben, schon Ostwalds Text erhalten, den aber in die heutige Zeit gebracht und ein paar langweilige Sachen rausgestrichen.
Vielleicht ganz kurz nur, dass die Leute auch Hans Ostwald einsortieren. Ich glaube, das ist nicht so ganz selbstverständlich. Ist ja schon, ich glaube, der ist 1940 oder so gestorben. Ich bin mir nicht ganz sicher, genau. Aber auf jeden Fall ist er schon relativ lange tot und ist so ein Beobachter der Berliner Unterschicht, möchte man fast sagen, oder?
Genau, der hat das Buch Großstadtleben geschrieben, ist einer der bedeutendsten Chronisten des Berliner Lebens des letzten Jahrhunderts oder der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts,
ja. Genau. Und jetzt hast du im Grunde seine Texte genommen, die, also sicherlich, du hast ja auch schon gesagt, sie wurden ein bisschen angepasst, aber grundsätzlich hast du das Gefühl, Hans Ostwald ist noch jemand, den man heute auf jeden Fall auch lesen kann, weil er irgendwie doch auch modern ist?
Auf jeden Fall total modern. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen bei diesen Texten darauf achten, dass sie, weil die Lesegewohnheiten einfach anders waren, dass man sie ein bisschen kürzt und ein bisschen bearbeitet. Und ich finde das auch okay, 100 Jahre später. Man entdeckt auf jeden Fall ganz viel Neues über die Berliner Sprache, was man nicht einfach so auf der Straße gehört hat.
Jetzt bist du ja selber gar kein Berliner, aber gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, das ist für dich so ein Wort, was würdest du am liebsten in deinen Wortschatz übernehmen?
Ich würde eigentlich ganz gerne ein kleines Gedicht vortragen, was da total heraussticht. Mit meinen sehr rudimentären Kenntnissen des Berlinerischen, die ja aus dem Hochdeutschen abgewandelt werden müssen. Ich liebe dir, ich liebe dich. Widrichtig ist det wesig nicht und ist mich auch Pomade. Ich liebe dir, ich lieb dich nicht im dritten Fall, ich lieb dich nicht im vierten Fall, ich liebe dir auf jeden Fall. Das fand ich tatsächlich total herausragend und total schön und total berlinerisch und positiv und trotzdem kritisch, das mochte ich total.
Das finde ich sehr schön. Du hast gerade gesagt, Markus Gruber ist der Illustrator. Er hat drei sehr poppige Farben gewählt. Macht ihr das immer zusammen oder kommt er mit Vorschlägen? Und also wie ist da so eine Zusammenarbeit?
Ja, ich habe meistens so einen großen, ich habe eine große Liste von Texten, die mich interessieren. Ikonische Texte wie Mark Twain, Kurt Laßwitz, Octave Husan auch schon erschienen sind. Also es gibt so einen Fundus an Texten, die ich wichtig fände, weil sie auch heute noch Relevanz haben. Und dann sehe ich IllustratorInnen, die ich total toll finde und versuche herauszufinden, mit welchem dieser Texte können sie was anfangen, wo sehen sie Bilder. Das ist dann ein Prozess und meistens ist es tatsächlich so, dass die IllustratorInnen relativ schnell sagen, das will ich.
Ach, schön.
Diesen Text will ich haben. Da kann ich sofort was mit anfangen.
Sehr schön. Also dann sagen wir noch einmal, wie das Buch heißt. Kick mal Ena an, so quatscht Berlin. Hans Ostwald illustriert von Markus Gruber. Erschienen in der Favoritenpresse. Ganz frisch, also 2025.
End 2024.
Ach so, alles klar, super. Und jetzt, weil es so auffällig ist und weil ich gerade hier am Stand jetzt auch schon diese Begegnung hatte, was ich sehr schön finde, und ich glaube, in Leipzig ist das besonders wichtig, aber ich glaube, es ist grundsätzlich immer wichtig und geht jetzt mal über Berlin hinaus. Du positionierst dich hier am Stand sehr stark gegen rechts mit einem großen Plakat. Da steht drauf, plötzlich rechts, Fragezeichen, darunter eine Frau mit einer Zahnbürste in der Hand, die ganz verschreckt guckt und darunter steht, Lesen hilft.
Genau, das ist mir wichtig. Also die Öffentlichkeit, die ich erzeugen kann, mit dem Verlag auch politisch zu nutzen. Ich mache mir, wie wahrscheinlich viele andere, große Sorgen über das, was gerade passiert, auch bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und natürlich versuche ich auch, wenn ich vollkommen teilweise ganz unpolitische Bücher mache, mich da zu positionieren, dass Lesen die Welt, den Blick immer erweitert und nicht verhindern muss. Und natürlich gibt es auch rechte Bücher und natürlich gibt es auch rechte Leser. Dennoch glaube ich, dass die Bücher die Welt erweitern können. Und in einer erweiterten Welt kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute recht sind.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort für heute. Ich freue mich schon, wenn wir uns bei der nächsten Messe wiedersehen und über das nächste werde ich nur sprechen. Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Marc.
Jetzt bin ich beim Maro Verlag. Mir gegenüber sitzt Sarah Käsmeier. Du bist die Geschäftsführerin oder die Inhaberin. Ich weiß gar nicht so genau, was vom Maro Verlag eigentlich.
Ich würde sagen, ich bin die Verlegerin.
Ja, das ist das beste Wort überhaupt.
Das ist das beste Wort. Ne? Der Verlag ist 1970 von meinem Vater gegründet worden und wir führen den jetzt zusammen. Er macht den Vertrieb und die Buchhaltung und ich mache Programm, Lektorat, Presse, Veranstaltungen. Deswegen bin ich auch auf der Messe. Und eine andere Form, glaube ich, der Beschreibung brauchen wir gar nicht, was ich noch mache.
Nee, im Grunde bist du, genau, du führst den jetzt sozusagen weiter in die Zukunft. Hat Maro eine bestimmte Bedeutung?
Der
also,
Name?
Ja, also, ja, sowohl als auch. Fangen wir mal mit dem Namen an, weil man entscheidet sich ja für so einen Namen. Und da dachte ich, was steckt da eine Bedeutung dahinter?
Da steckt eine Bedeutung dahinter, aber die spielt gar nicht so eine riesige Rolle. Mein Vater hat den eben 1970 gegründet und zwar mit seinem Kumpel Franz Bermeitinger. Und die haben das aber zusammen nur ein halbes Jahr gemacht. Franz ist dann ausgestiegen, ist Lehrer geworden und mein Vater hat das jetzt über mehr als 5 Jahrzehnte weitergeführt. Und dieser Franz hatte einen Spitznamen, wenn er selbst Gedichte geschrieben hat. Und die hat er mit Maro unterzeichnet. Und das ist ein Akronym für Maria und Roswitha. Das sind die Namen der Brieffreundinnen, die Franz damals hatte und denen er auch ganz gern mal ein Gedicht gewidmet hat.
Aber das ist auch eine total schöne Geschichte.
Das ist eine wunderbare Geschichte, ja.
Und dann kommen wir jetzt zum Programm. Was zeichnet das Programm aus? Ich weiß nur, vielleicht das kurz vorangeschickt, dass ihr sehr erfolgreich seid, dass ihr oft Preise gewinnt, was ja auch ganz wunderbar ist. Bei der Hotlist zum Beispiel 2024 habt ihr den Preis gewonnen und so.
Das war eine große Freude, ja. Und es war aber auch das erste Mal, dass wir den gewonnen haben, war es das erste Mal. Und auch das zweite Mal, dass überhaupt ein Buch in dieser Auswahl dabei war. Also wir können uns ja jedes Jahr bewerben, aber dann vom Kuratorium auf diese 30er-Liste oder später auf diese 10er-Liste zu kommen, das ist ja äußerst unwahrscheinlich. Und dass Leere Menge von Veronika Gerber-Bisecci das geschafft hat, war für uns eine riesige Freude, weil ich auch denke, dass es ein sehr besonderes Buch ist. Und auf deine Frage zurückzukommen, was wir machen, also von den Genres her verlegen wir Romane, Kurzgeschichtenbände und Lyrik und eine Reihe mit Essays und Illustrationen, die wir Maro-Hefte nennen. Und das sagt natürlich jetzt noch nichts Inhaltliches. Wir haben tatsächlich da auch gar nicht so 3 Schlagworte, die man hinpfeffern kann und dann hat man es umrissen, sondern wir entscheiden uns für Bücher, die wir besonders finden. Das kann eine klassische Romanform sein. Wir haben jetzt zum Beispiel aber auch einen Briefroman gemacht, der uns völlig verzaubert hat, eine Kapitalismuskritik mit unglaublicher Leichtigkeit rübergebracht. Wir haben oft Themen, da sagen manche so, ach, ich will gerade lieber Unterhaltung. Also wir schauen oft sehr genau hin, was in der Welt passiert. Wir haben zum Beispiel von Pia Klemp den Roman gemacht, Lass uns mit den Toten tanzen, über die zivile Seenotrettung und ihre Erfahrungen dort als Kapitänin der Juventa und der Sea-Watch, was sie allerdings absolut fiktional dann überführt hat in einen Roman. Also wir haben meistens Themen, die wir persönlich sehr relevant finden, wichtig finden, die einen politischen Charakter auch haben, oder was aufgreifen, einfach wo wir denken, da müsste man eigentlich viel mehr drüber sprechen und es ist erstaunlich, dass wir es nicht tun. Mhm.
Und wir sitzen jetzt hier unter anderem eben auch zusammen, also zum einen schön, dass wir mal miteinander ein bisschen sprechen können, an sich auch über den Verlag, aber das Thema ist Berlin. Ich hatte dich im Vorfeld gefragt, hast du ein Berlin-Buch? Gibt es Bücher, die so ein Berlin-Thema haben? Und da hast du gesagt, nicht so ganz nur, aber.
Nicht so ganz nur, aber. Genau, was ich jetzt hier in meinen Händen halte, ist eines dieser Maro-Hefte. Also aus der Reihe, in der wir Essays mit Illustrationen verbinden. Und In der Reihe haben wir politische Themen, tabubehaftete Themen und feministische Themen. Manchmal trifft eins dieser Schlagworte zu, manchmal zwei, manchmal alle drei. Zum Beispiel haben wir die Reihe begonnen mit Das Jungfernhäutchen gibt es nicht von Olivia Helterlein und Aisha Franz, wo wir, ich sag mal, klassische Aufklärungsarbeit machen, aber auf eine sehr peppige und ungewöhnliche Art und Weise. Und in dieser Reihe ist es oft so, dass wir zuerst ein Thema haben und dann gucken, wer könnte das schreiben. Und wenn wir so eine Idee vom Sound haben, gucken, wer könnte zeichnen. Und einmal ist es jetzt passiert, dass uns ein Manuskript erreicht hat, auch ganz gezielt mit der Frage, könntet ihr euch vorstellen, dass das in die Reihe passt? Das war überschrieben mit dem Wort Schlaf und dem Untertitel ein literarischer Essay. Also waren wir erstmal ganz kurz skeptisch, weil wir dachten, das machen wir ja eigentlich in der Reihe nicht. Wir machen ja so journalistische, reportageartig, wie auch immer, Essays, aber literarisch bisher nicht. Also es war das erste Mal, aber wir sind sofort von diesem Text absolut begeistert gewesen. Wenn ich wir sage, meine ich Kolja Burmister und mich. Wir geben die Reihe zusammen heraus. Die Autorin dieses Textes ist Marie-Louise Monrad-Möller. Die Illustratorin ist Eniko Katalin Egged, eine Illustratorin und Künstlerin aus Ungarn. Und in diesem literarischen Essay begibt sich eine Protagonistin auf drei Reiseabschnitte, kann man sagen. Das eine ist ein Flug nach Tokio und das dritte ist eine Fährüberfahrt zwischen Griechenland und Italien. Aber der zweite Teil, da kommen wir nach Berlin. Da steigen wir nämlich in die U-Bahn und die Hauptüberschrift Schlaf ist ja erstmal, ich würde sagen, relativ nichtssagend. Also es ist dann ja ein Thema, zu dem alle und jeder und jede sehr viel oder gar nichts sagen können. Was die Autorin schafft, ist, einen sehr literarischen Text zu schreiben, der aber sehr viel auch an philosophischen, konsumkritischen, also auch esoterischen im Sinne von mystischen Ideen reinwebt, also in der Mythologie, was gibt es da eigentlich für Figuren, die sich mit Schlaf, also die mit dem Schlaf verbunden sind, auch in der Kunstgeschichte, dann natürlich in unserer Wirtschaftsform, also wer schläft, arbeitet nicht, das ist selbstverständlich etwas, was gar nicht anerkannt ist. Und in dieser zweiten U-Bahn, in diesem zweiten Kapitel auf dieser U-Bahnfahrt, fährt die Protagonistin zu einem Bewerbungsgespräch und die Mutter ruft an und sagt, ja, also was, so früh ein Bewerbungsgespräch, das ist ja eigentlich nichts für dich, du schläfst doch so gern. Und dann denkt die Protagonistin wieder darüber nach, wie es ist, so gerne schlafen, als wäre Schlafen Hobby, und erinnert sich an ihre Schulzeit, als sie in dunklen Wintermorgen mit dem Schulbus unterwegs war und eigentlich irgendwie noch eingeschlafen ist und man dann so mit Mundgeruch und eigentlich schon wieder so einem hungrigen Gefühl in der Magengrube dann in der ersten Unterrichtsstunde sitzt. Und dann kommt sie zu ihrer Kunstlehrerin, die sie sehr begeistert hat, weil die sehr ungewöhnlich war. Also es kommen bei ihr so allerlei Assoziationen, aber nie belanglos, sondern immer so, dass man das Gefühl hat, man entdeckt sich selbst oder man entdeckt einen Aspekt, der einem vorher selbst vielleicht gar nicht so klar war. Also deswegen ist das jetzt mein heißer Berlin-Buchtipp aus unserem Verlag.
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Das klingt sehr spannend. Also nochmal Name und Titel. Das Buch heißt Schlaf, ein literarischer Essay von Marie-Louise Monrad-Möller und Eniko Katalin Egged.
So ist es. Und in dieser Heftreihe ist es so, dass wir auch immer noch bei jedem Heft einen Heftuntertitel haben. Ein Punkt-Punkt-Punkt-Heft. Also wir haben ein breitbeiniges Heft, ein zirkulierendes Heft und so weiter. Und bei diesem Heft ist dieser Heftuntertitel kein Heft über Träume.
Sehr schön. Also Schlaf ohne Träume. Lesen sollte man ohnehin nicht, wenn man schläft, sondern im wachen Zustand. Und vielleicht ist das ein ideales Buch für die U-Bahn in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Es ist gute Tradition, dass ich auf jeden Fall immer beim Mitteldeutschen Verlag vorbeischaue. So auch diesmal. Mir gegenüber sitzt Roman Pliske. Er ist der Verleger des Mitteldeutschen Verlages. Leipzig ist für euch ja immer so ein bisschen Heimspiel, oder?
Wir können eigentlich laufen. Das sind keine 30 Kilometer. Insofern haben wir wahrscheinlich eine schnellere Anreise als Menschen, die aus der City kommen und sich in völlig verstopfte Straßenbahnen zwängen müssen.
Jetzt ist es so, in Frankfurt habt ihr so einen Stand wie jeder andere kleine Verlag auch. Hier in Leipzig trumpft ihr so ein bisschen auf, habt einen großen, eigens dekorierten Stand. Ist euch das nochmal besonders wichtig hier, weil es eben so nah ist, auch nochmal eine andere Präsenz zu zeigen?
Es ist auch so, dass man einfach den Mitteldeutschen Verlag hier kennt seit Jahrzehnten. Wir sind 46 gegründet, zwar in der DDR-Zeit ein wichtiger Verlag, und viele verbinden mit dem Mitteldeutschen Verlag Kindheits-, Jugenderinnerung, Leseerlebnisse. Günter der Breuen, Volker Braun, Christa Wolf, alle sind erschienen dort. Und ja, es ist einfach hier wirklich, man merkt es auch am Stand, eine andere Präsenz vom Publikum, Neugier. In Frankfurt ist es da hingegen wirklich eigentlich ein Warten auf Godot. Es gibt auch dort schöne, spannende, tiefe Gespräche, aber sie sind ja, perforiert am Tag.
Aber es ist ja auch so, muss man sagen, es ist jetzt, du hast schon die großen Namen genannt, die zu DDR-Zeiten erschienen sind, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ihr euch darauf fokussiert. Man denkt ja bei so einem Verlag, der so eine Region im Titel hat, dass es dann auch immer nur Bücher zu dem Thema gibt, ja. Das ist bei euch aber nicht so. Ihr seid ja relativ breit aufgestellt. War das schon immer so oder ist das was du so mit reingebracht hast?
Der Verlag musste sich in den 90er Jahren neu erfinden, weil die großen Autoren alle parallel Westverlage hatten und dort auch geblieben sind. Insofern musste einfach was ganz anderes her. Man hat sich dann stärker auf den kulturtouristischen Teil, Bildbände, Stadtführer und so weiter gestürzt. Das sind natürlich Themenfelder, die mittlerweile längst ins Internet abgewandert sind. Und wir haben jetzt einen starken Fokus auf historisches Sach- und Fachbuch, Zeitgeschichte, aber auch Kunstgeschichte, Architektur, Fotografie und machen natürlich noch Literatur, aber dort auch sehr viel kleine Literaturen. Osteuropäische Länder wie Georgien, Rumänien, Litauen machen wir viel, haben ein wunderschönes Buch in diesem Jahr aus Nordmazedonien, Länder, die man eigentlich wirklich entdecken kann und muss, denn wir können persönlich jetzt als kleinerer Verlag natürlich in Frankreich, Spanien oder Italien keine Überraschungen heben, weil man einfach ja, da mit den Großen in anderer Konkurrenz steht.
Und ich möchte ein Buch kurz hervorheben, weil ich es wirklich sehr geliebt habe. Es ist letztes Jahr erschienen, Ein Sommer in Prag, also auch Tschechien. Ein wunderschöner Roman, eine Wiederentdeckung. Also auch solche Sachen passieren, dass ihr Bücher eigentlich, die, ich glaube, das war ja noch nie auf Deutsch erschienen. Nein. Also nach über 50 Jahren überhaupt erstmal in deutscher Sprache herausgebracht habt.
Ja, wir sind natürlich angewiesen auf Scouts, es sind meistens Übersetzerinnen, Übersetzer und das war so eine Überraschung. Es war eine tatsächlich heute noch lebende 95-jährige Autorin, die in Kanada lebt, ausgewiesen wurde in den 60er Jahren, nach 68 natürlich. Und die hat davor einen Roman geschrieben über eine junge, freche Frau in Prag und diesen Roman wollten wir haben. Das war eine riesen Überraschung für mich, eigentlich so eine Entdeckung zu machen. Und das war eine große Freude, ja, ihr den auch noch zu Lebzeiten zu schenken eigentlich. Denn der ist wirklich vergessen gewesen. Sie war dann sehr bekannte Verlegerin in Kanada. Exilpresse hat also alle großen tschechischen Autoren verlegt außerhalb von der Tschechoslowakei. Und hat die mit berühmt gemacht, bis hin zu Nobelpreisträgern. Jerzy Gruža, natürlich auch Václav Havel und alle. Milan Kundera und dadurch ist ihr eigenes Werk in Vergessenheit geraten und das ihr wieder zu schenken, das ist eigentlich eine ganz große Freude gewesen.
Jetzt sind wir, aber ich finde das vollkommen in Ordnung, sind wir zu Recht mal so ein bisschen abgeschweift vom eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema ist bei den Kulturfritzen ja immer der Berlin-Buchtitel, ja, den ich auf den Messen suche und du hast ein Buch ausgewählt, das über Leben heißt. Erzähl mal ein bisschen was.
Das ist ein Buch, was mir auch sehr am Herzen liegt. Es ist von Hanno Rinke. Wer ist Hanno Rinke, kann man sich fragen. Hanno Rinke hat Karriere gemacht, große Karriere gemacht bei der Deutschen Grammophon als Marketingmanager und hat einige Bücher in den letzten Jahren vorgelegt, eins auch bei uns, über eine große Reise nach Südeuropa, nach Italien. Und jetzt das neue Buch ist eine Art Familiengeschichte, stark auf sich, seine Eltern, seine Großeltern fokussiert. Das ist ein Buch, das Überleben heißt eigentlich, dass man auch mit dem Schreiben überlebt. Also man hinterlässt natürlich etwas und er möchte eine sehr interessante Familiengeschichte hinterlassen. Er hat einen Vater, der sehr erfolgreich war, Firmen gegründet hat. Eine Mutter, die nicht nur sehr schön, sondern auch sehr klug war. Er erzählt vom Kennenlernen dieser Generation. Er erzählt von der Großelterngeneration, von den Verästelungen in der Familie. Er erzählt von der Kindheit und Jugend in Berlin, die er in den Kriegsjahren und danach in den Nachkriegsjahren in einer wunderbaren, fast romantischen Trümmervilla erlebt hat. Da hatten sie ein Geschoss, was noch nicht ganz ausgebombt war. Und erzählt plastisch und sehr subjektiv so dass man eigentlich mitlebt mit diesem Kind, mit diesem Jugendlichen, mit diesem Gefühl. Das ist eine deutsche Jahrhundertgeschichte für mich, die über diese Familiengeschichte unglaublich viel über uns erzählt auch. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, mit allen Brüchen, die dort sind. Der Nationalsozialismus spielt eine große Rolle, weil es eine Familie ist, die sozusagen nicht die dunklen Seiten kennengelernt hat und sich danach neu orientieren musste. Und das ist sehr interessant, wie zum Beispiel der direkten Nachkriegsgeschichte dann dort wieder Fuß gefasst wurde, also nicht als Nazi-Familie, sondern einfach als ganz normale Bürgerfamilie, die ja auch wieder vor dem Nullpunkt stand eigentlich. Und er kann sehr gut schreiben und er hat spannende Assoziationen, die weit weg sind von einer Familiengeschichte, wie man sie vermuten würde, dass man sie einfach für die eigene Familie schreibt. Es ist viel interessanter, weil er auch einfach ja, mit deutscher Alltagsgeschichte, deutscher Geschichte, Mentalitätsgeschichte auch verknüpft, bis hin zu den Dingen, wie man eingekauft hat, was man gegessen hat, wie man gelebt hat, seine erste große Liebe, wie er sie kennengelernt hat, wie sie zusammengelebt haben, sich ein Häuschen ausgebaut haben, auch wie zum Beispiel eine Familie mit einem schwulen Sohn umgeht. Die Eltern sind später zu den Beinen gezogen, als sie schon stärker pflegeabhängig wurden. Und leider wurde auch sein Partner dann krank, ist gestorben. Und das ist natürlich auch ein großes Buch, was über das Thema Abschied geht. Von den Eltern, von einer sehr großen Liebe. Und im Alter wird man ja, fürchte ich, doch immer mehr alleine. Er hat natürlich Freunde um sich herum. Aber es ist auch die Frage natürlich bei dem Überleben innerhalb der Familie, wie der Untertitel schon verrät, was bleibt eigentlich? Was bleibt von dem Leben? Was bleibt von Gefühlen, Träumen, Sehnsüchten? Was kann man, wenn man zurückblickt, für einen Strich ziehen? Was für eine Summe?
Klingt super spannend. Vielen Dank. Also, wir sagen nochmal, wie das Buch heißt.
Überleben von Hanno Rinke. Was bleibt und was nicht?
Erschienen im Mitteldeutschen Verlag. Ich nehme an, jetzt ganz vor kurzem.
Vor einigen Wochen. Und es gibt ein wunderbares Hörbuch. Eingelesen, also wenn man sich einfach mal eine Kostprobe verschaffen möchte, auf allen Plattformen Hörbuch reinlesen. Es ist wirklich, finde ich, ein wundervolles Stück Literatur.
Alles klar, ich danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ich bin beim Aviva Verlag, Britta Jürg sitzt mir gegenüber, langjährige Verlegerin, eigentlich schon Verlagsgründerin, ich glaube 1997 gegründet.
Ja, super.
Ja, habe ich noch richtig erinnert. Wir sehen uns ja eigentlich auf jeder Messe und versuchen immer einen Berlin-Buchtipp abzugreifen. Ich sehe gerade, ich sitze hier am Messestand, wir hatten tatsächlich, sie stehen alle gerade vor mir, Lilly Grün, Alles ist Jazz, ein schöner Berlin-Roman, Die Bräutigame der Babette Bomberling, was du jetzt wieder aufgelegt hast, auch ein Roman, den du, glaube ich, vor einem Jahr vorgestellt hast hier in Podcast.
Oh, das stimmt, ja, das stimmt, ja, das habe ich ganz vergessen.
So,
ja,
genau. Und jetzt, und das finde ich auch schön, wir hatten ja mal eine Podcast-Folge gemacht zu deinen Autorinnen, die Berlin-Bücher geschrieben haben. Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Profil vom Aviva Verlag.
Ja, im Aviva Verlag gibt es einen Schwerpunkt Autorinnen der 20er, 30er Jahre, viele davon jüdisch, deren Bücher entweder gerade so in den 20er Jahren, Anfang der 30er erschienen oder die dann nachher auch weiterschrieben und dann aber nicht mehr in Deutschland verlegt wurden oder die vertrieben wurden. Einige wie Lilly Grün eben wurden auch ermordet und bei allen war es so, dass sie dann auf jeden Fall nach 45 völlig vergessen und verdrängt wurden und es wirklich eine lange Zeit brauchte, um auch wieder sie sichtbar zu machen. Und das ist halt wirklich auch so ein Anliegen, das ich habe, weil ich die Literatur dieser Zeit so liebe und natürlich auch diesen Autorinnen wieder zu mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit verhelfen möchte.
Und da frage ich mich, meine, bei Babette Bomberling, weiß ich noch, hast du letztes Jahr erzählt, du warst mal im Antiquariat und bist mehr oder weniger zufällig über diesen Roman von Alice Behrendt gestolpert. Wie funktioniert das grundsätzlich? Kommen Leute auf dich zu und sagen, wir forschen eh zu dem Thema, wir machen das, oder gräbst du in alten Literaturzeitschriften? Wie kommst du zu den Autorinnen und den Texten?
Das ist wirklich so eine Mischung, genau. Entweder zum Teil eben eigene Funde, Antiquariate. Naja, diese Zeit, in denen man dann in Antiquariaten auf was stößt, das war ja dann auch noch, klar, sowas kann immer noch passieren, aber mittlerweile ist das eigentlich nicht mehr so der Normalfall. Aber oft komme ich durch Bücher wieder auf andere Bücher oder durch Autoren, Autorinnen auf andere Autoren und Autorinnen. Und es sind aber natürlich auch Empfehlungen und Tipps von so einem ganzen Netzwerk rund um den Verlag. Also auf Lilly Grün wurde ich aufmerksam gemacht von Anke Heimberg, die die Bücher dann auch herausgegeben hat bei mir im Verlag. Und Margot Goldsmith, über die ich dann gleich noch was erzählen werde, die kam über Eckhard Gruber. Das sind eben auch dann nicht nur meine eigenen Entdeckungen, sondern auch die Entdeckungen der anderen.
Aber es ist ja auch ein, finde ich, dann ein schönes Privileg oder auch eine schöne Sache, dass Leute auf dich zukommen und sagen, wir haben das Gefühl, diese Wiederentdeckung ist bei dir im Verlag gut aufgehoben, weil es hier kontextualisiert ist und nicht wie so ein Solitär im All alleine rumschwebt. Ne?
Ganz genau. Ich meine, in den letzten Jahren gibt es ja so einige, ja auch größere oder Konzernverlage, die da aufgesprungen sind, was ja im Prinzip schon mal ganz gut ist, aber bei Aviva ist es natürlich irgendwie Programm seit Gründung des Verlages und seitdem mache ich das auch kontinuierlich und die Bücher im Prinzip manchmal mit mal einer ja, finanziell bedingten Lücke von mal ein, zwei Jahren oder so, gibt es mal Bücher nicht, aber im Prinzip sorge ich auch dafür, dass die Bücher, wenn sie dann einmal im Verlagsprogramm sind und diese Autorin dann entdeckt oder wiederentdeckt sind, dass ich das dann auch weiter pflege und dass das, dass es sie dann auch gibt, wenn sie irgendwann mal zwischendrin vergriffen sind.
Und jetzt hast du ganz neu ein Buch herausgegeben oder ist es gerade erschienen von Margaret Goldsmith. Wer den Podcast damals gehört hat, kennt Margaret Goldsmith schon. Die hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, Patience geht vorüber, das zum Teil in Berlin spielt. Dann geht aber Patience auch weg aus Berlin und Margaret Goldsmith, vielleicht mal ganz kurz zu ihr. Hat sie auf Deutsch geschrieben, hat sie auf Englisch geschrieben? Wie ist das?
Beides.
Ah.
Genau. Patience geht vorüber ist ja ein Roman von 1931, den sie auf Deutsch geschrieben hat. Ja, den hatte eben Eckhard Gruber entdeckt, der dieses Buch eben auch, Patience geht vorüber, mit einem schönen Nachwort versehen hatte zu dieser Autorin. Und Margaret Goldsmith hat aber auch auf Englisch geschrieben und das hängt mit ihrer Geschichte zusammen, denn sie kommt eigentlich aus einer Auswanderer- oder Einwanderer, je nachdem, Familie. Die Eltern kamen ursprünglich aus Berlin, sind dann nach Amerika ausgewandert. Dort ist sie geboren. Dann ging die Familie aber wieder zurück nach Berlin. Goldsmith ist dann eben in Berlin zur Schule gegangen, wie auch die Protagonistin in dem Roman Patience geht vorüber. Und ist dann aber wieder zum Studium in die USA. Und um dann später wieder nach Berlin zurückzukommen, sie hat für Dorothy Thompson gearbeitet, war Handelskommissarin in Berlin, hat dann journalistisch geschrieben und dann zunehmend eben auch Romane, später dann auch viele Biografien. Sie ist eigentlich vor allem ja wegen einer ganz kurzen Phase noch bei einigen bekannt. Sie hatte mal eine Affäre mit Vita Sackville West. Da tauchte sie also immer mal wieder ein bisschen auf in diesem Umfeld. Aber ansonsten als Autorin eigentlich überhaupt nicht bekannt, was halt sehr, sehr schade ist. Und sie, diese Margaret Goldsmith ist dann, also hat eben parallel, weil sie zweisprachig, also perfekt zweisprachig aufgewachsen ist und gelebt hat, hat sie eben parallel auch sowohl auf Englisch geschrieben als auch auf Deutsch. Aber ist dann nach 1933, sie ist nach London gegangen und hat dann nur noch auf Englisch publiziert und sie hat dort bis 1970 oder 1971, da ist auch so die Quellenlage ein bisschen unklar, hat sie dann in London gelebt. Und dieses Buch, was jetzt ganz, ganz neu zur Leipziger Buchmesse erschienen ist, das heißt Goodbye für heute, ist auch ein Roman, es ist ein Berlin-Roman und es ist der Debütroman von Margaret Goldsmith. Veröffentlicht wurde er 1928. Es geht um Berlin 1926. Es fängt an mit dem Lützowplatz in Berlin und da wird auch ein Großteil dieses Romans spielen. Auch da gibt es so eine binationale Komponente, und zwar die Hauptpersonen sind Jean, eine ehemals Amerikanerin, die einen Deutschen geheiratet hat, und Jean hat zwei Kinder, Karin und Edward, und diese beiden sind völlig unterschiedlich. Die sind natürlich eben auch mehrsprachig aufgewachsen. Der Vater ist aber zum Zeitpunkt des Romans gestorben, also, und Jean lebt mit ihren gerade 20-jährigen Kindern eben in Berlin in der Wohnung am Lützowplatz. Und ja, das ist schon mal eine spannende Konstellation, weil man halt gar nicht so viele Romane hat, die dann irgendwie über diesen rein deutschen Blick hinausgehen. Und das ist natürlich mit so, natürlich durch die Autorin, aber die das dann auch auf ihre Romanfiguren, diesen auch weitergibt, hat man dann sowas, so einen Blick. Deswegen ist da auch immer so, sind so Einsprengsel natürlich auch englischsprachige. Dieser Titel Goodbye für heute ist auch ein Zitat aus dem Roman. Ursprünglich, muss ich gestehen, hatte er einen anderen Titel. Wir haben uns entschieden, den umzubenennen, weil wir den Titel nicht so passend fanden, den er vorher hatte. Aber das ist halt einfach, es ist sehr schön, weil man dann Berlin in dieser Zeit in der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg eine ganze Menge mitkriegt. Karin ist so eine junge, ja, ich würde mal sagen, sowas, was wir so als neue Frau kennen. Sie studiert Medizin und ist wirklich eine sehr, sehr spannende Figur. Wieder ganz anders als ihr Bruder, der so sehr, also sehr nationalistisch ist und patriotisch und wirklich weit darüber hinaus. Und da gibt es große Spannungen und es kommt also zu mehr als Konflikten dann. Das hat aber natürlich, das will ich jetzt nicht weiter verraten, wie das weitergeht. Aber das ist schon eine total interessante Konstellation und man lernt natürlich auch noch viel weitere Personen kennen, die wichtig sind. Zum Beispiel ein Freund der Familie und ein Freund Jeans, der Mutter. Das ist ein jüdischer Rechtsanwalt, Herbert Mendelssohn, der auch eine wichtige Rolle in diesem Roman spielt. Und was halt so interessant ist, natürlich, also die Schreibweise ist toll. Das, was ich oft, also was ich natürlich auch an diesen 20er-Jahre-Roman liebe, es ist halt genauso, und ich finde, es gelingt ihr genauso wie bei Patience, eben auch in diesem auf Englisch verfassten Roman, dass es halt mit viel Witz ist, mit einer guten Beobachtungsgabe, also man, tolle Dialoge, die Figuren sind einfach sehr, sehr spannend, und was auch wieder so interessant ist, es ist auch so viel Aktuelles steckt da drin, denn so diese Polarisierung der Gesellschaft, das ist wirklich so ein ganz großes Thema in diesem Roman, und es gibt immer wieder Stellen, wo man denkt so, oh, das, es ist ein sehr aktuelles Buch.
Jetzt hast du, oder steht ja auch vorne drauf, es ist aus dem Englischen, das heißt, es ist vermutlich auch für den englischsprachigen Markt geschrieben worden. Also hat sie zu der Zeit, als sie es geschrieben hat, in Deutschland gerade gelebt, aber fühlte sie sich noch nicht so weit, dass sie auf Deutsch schreiben kann. War das so ein Grund, oder?
Sie hat es auf jeden Fall, sie hat in Deutschland gelebt, als sie es geschrieben hat, und ich denke, dass sie so ein bisschen was von dem, was ich gerade in Deutschland tat, gerne auch an ein englischsprachiges Publikum vermitteln wollte. Also, dass das schon ein Grund war, aber es ist auch ein Roman, der wirklich für uns oder auch für einen, ja, mit den Gegebenheiten oder mit der Geschichte vertrauten Publikum, also auch genauso gut geeignet ist, würde ich sagen.
Ja, also ich komme nur deshalb drauf, weil wenn du sagst, er spielte 1926, dann sind wir in diesen sogenannten rückblickend gesehen goldenen 20ern, und ich finde das schon sehr spannend, dass die Figuren, die dort beschrieben sind, dann eben durchaus auch schon ja, sehr zukunftsweisend in die eine und die andere Richtung zeigen.
Ganz genau, und interessant ist, dass jetzt zum Beispiel so der Name Hitler oder NSDAP, dass das überhaupt nicht auftaucht, weil die nämlich 1926, also zu dem Zeitpunkt dieses Romans, noch überhaupt keine Rolle spielten. Aber trotzdem hat man so dieses wirklich absolut, so diese Gegenbewegung der antisemitischen Altadligen, die halt wirklich so den Kaiser zurückhaben wollten und so die Monarchie. Und man merkt schon so ganz viel von dem, was sich dann nachher anders natürlich entwickeln wird. Ja, und das ist schon, das ist so genau in dieser Zeit, wo man aber halt genau die verschiedenen Facetten sehr, sehr gut mitbekommt.
Klingt nach einem total spannenden Buch. Ich bin sehr gespannt darauf. Wir sagen nochmal, wie es heißt. Goodbye für heute. Margaret Goldsmith, erschienen im Aviva Verlag 2025 aus dem Englischen von Eckhard Gruber. Danke,
ganz
Britta.
Genau. Ja, vielen Dank.
Jetzt bin ich am Stand von Albino und mir gegenüber steht Christian Lütjens. Hallo, Christian.
Hallo, Marc.
Christian.
Freut mich, dass wir wieder zusammenkommen.
Das stimmt, wir machen das ja eigentlich jetzt regelmäßig. Albino ist jetzt kein ausgewiesener Berlin-Buchverlag, aber es gibt doch immer Berlin-Buchtitel. Was ist denn so das Themenfeld, das Albino so bedient?
Naja, unser Themenschwerpunkt ist, dass wir queere Bücher machen und da machen wir sowohl deutschsprachige Neuentdeckungen und internationale Belletristik in Übersetzung. Also wir haben jetzt im Frühjahrsprogramm einen philippinischen Titel, den wir übersetzt haben und werden im Herbst den neuen Hollinghurst machen zum Beispiel. Aber es gab auch schon die Elfenbeinküste und Dänemark. Und also wir versuchen so ein bisschen internationale Literatur abzubilden. Und die andere Sparte sind eben die deutschsprachigen Titel, die dann natürlich für uns immer so ein bisschen näher dran sind. Denn wir sind ja selber auch in Berlin beheimatet als Verlagshaus und als Verlagsgruppe. Und da kommen natürlich immer auch wieder Berlin-Titel vor, weil Berlin ja in der Literatur auch eine große Rolle spielt, muss man ja sagen. Und wenn es um queere Themen geht, sowieso.
Jetzt ist es tatsächlich so, dass das Buch, was du mir heute vorstellen willst, kein neuer Titel ist, aber ein wieder aufgelegter Titel. Und das hat auch einen besonderen Anlass.
Genau, so ist es. Also in gewisser Weise ist er halt neu, zumindest in dieser Ausgabe. Wir haben im Herbst vergangenen Jahres, also im Herbst 2024, Abel und Joe von Michael Sollotz neu aufgelegt. Michael Sollotz wird einigen oder beziehungsweise vielen, die gerade Berlin-Bücher lesen, ein Begriff sein, weil er mittlerweile seit 30 Jahren im Geschäft ist und viele bekannte Bücher geschrieben hat. Die Eignung zuletzt war Zeit der Kräne, das bei Quintus erschienen ist. Und wir haben uns auf Abel und Joe zurückbesonnen, was sein Debütroman war, was dann gleich dazu so zurückkommt, dass er eben 30 Jahre im Geschäft ist, weil damit hat er im Grunde angefangen, nachdem er ein paar Kurzgeschichten veröffentlicht hat. Und das ist halt ein großartiges Berlin-Buch von, alle, die es nachgerechnet haben, können es ausrechnen, dass es 1994 erstmals erschienen ist. Und es bildet halt das Berlin der Nachwende ab und dieser Zeit, in der sich die Stadt radikal verändert durch den Fall der Mauer, in der neue Beziehungskonstellationen entstehen. Das bildet der Roman alles ab, durch Ost-West-Beziehungen, die vorher gar nicht möglich waren. Und natürlich dann auch gerade die schwule Szene sich ganz neu aufstellt in der Zeit. Und der Roman beginnt damit, dass Abel, die Titelfigur, im Grunde aufwacht in der gemeinsamen Wohnung, die er mit Joe, seinem Freund, also Lover, bewohnt. Aber Joe ist nicht da und Joe ist nicht nach Hause gekommen. Und die Frage, mit der dieser Tag beginnt, ist, warum ist Joe nicht da und wo ist Joe? Und dieser Frage spürt dann Abel für den Rest des Romans nach. Und er streift durch Berlin und sucht Joe im Grunde und kommt dabei sowohl an Orte, die ihre Beziehung geprägt haben, und auch an Orte, in denen er selber einfach seine sexuellen Abenteuer gehabt hat, die auch für die Beziehung eine wichtige Rolle spielen. Und es ist einfach atmosphärisch ein totales Fest, weil diese Zeit so eingefangen wird, ohne dass es aber jetzt nostalgisch wirkt oder sowas, sondern es ist einfach ein tolles Porträt dieser Stadt. Es ist eine ganz zärtliche Beziehungsgeschichte, in der erzählt wird, wie die Beziehung zustande gekommen ist, wie auch tatsächlich diese Ost-West-Konstellation am Anfang zu Problemen geführt hat, wie sich die Beziehung geöffnet hat und sie einen dritten Mann mit in die Beziehung geholt haben. Und all das passiert dann in der Retrospektive. an diesem einen Tag, an dem Abel durch Berlin streift und Joe sucht. Und ob er ihn findet, verrate ich jetzt nicht, weil das kann im Buch nachgelesen werden.
Jetzt ist es ja so, dass das damals ein, ich weiß nicht, ob es ein Überraschungserfolg war, aber es war zumindest so eine Art Durchbruch auf jeden Fall mit dem Debüt. Michael Sollertz stand dann wirklich ganz hoch im Kurs und das Buch ist, glaube ich, für viele auch so identitätsstiftend gewesen. Ist das damals in den 90ern auch so ein Symptom der Zeit gewesen? War da irgendwie die Literatur, die schwule Literatur in der Zeit, hatte die da irgendwie so eine Art literarischen Höhepunkt?
Nee, ich glaube, das war so eine, tatsächlich so eine Aufbruchsstimmung, die eben nicht nur sich auf dieses, auf diesen Fall der Mauer bezog und die Wiedervereinigung Deutschlands, sondern auch dadurch, dass sich in der schwulen Szene, wo ja vieles auch ein bisschen in Deutschland ein bisschen später passiert ist, also was die Emanzipationsprozesse und die Organisation von Communities anging, wahnsinnig viel getan hat. Und dann war es natürlich auch die Zeit, wo AIDS anfing, eine Rolle zu spielen. Das in Abel und Joe sehr zart im Grunde nur angedeutet wird, aber es geht halt um die Frage, wird ein Gummi verwendet beim Sex oder nicht, die mit der Abel, weil er es anders gewohnt war, ein bisschen hadert. Und also das wissen wir, dass gerade auch die AIDS-Krise und die Solidaritätsbewegung, die sich damals aus der Community heraus organisiert hat, ganz neue Schübe für die queeren Communities zutage gefördert hat. Und insofern war es wahrscheinlich tatsächlich eine Aufbruchsstimmung. Und dann in Berlin nochmal speziell, weil damals dieser Ruf Berlin als Stadt des schwulen Sex auch speziell, den es ja schon in den 1920er Jahren gab, der hatte sich ja auch gehalten. Aber ich glaube, das explodierte in dieser Zeit auch nochmal ganz konkret, weil sich die Stadt eben wieder vereinigte und die Ost- und Westszene trafen.
Alles klar, vielen Dank. Also das Buch heißt Abel und Joe, ist geschrieben von Michael Sollertz zum 30-jährigen Jubiläum oder nach 30 Jahren nochmal neu erschienen.
Genau, neu aufgelegt in einer sehr schönen Ausgabe mit einem Foto von Andreas Fuchs, einem Berliner Fotograf, der wahrscheinlich eine der Straßen fotografiert hat, durch die ein junger Mann streift, durch die Abel auch hindurch gestreift ist in seiner Suche nach Joe.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
War mir eine Freude. Bis zum nächsten Jahr.
Ich bin jetzt beim Bebra Verlag und mir gegenüber sitzt Maria Leucht. Sie ist die Vertriebsleitung vom Bebra Verlag. Und der Bebra Verlag, das erkennt man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber Bebra, das zweite B ist auch groß, steht für Berlin und Brandenburg. Und damit bin ich hier natürlich für Berlin-Buchtipps genau richtig. Ein Verlag voller Berlin-Bücher. Und du hast dir eins ausgesucht.
Ja, das ist gar nicht so leicht natürlich und vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich habe mir ausgesucht Berlin 1945, Trümmer Neubeginn von Traudl Kupfer. Und warum finde ich das jetzt so besonders? Es jährt sich natürlich das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und hier ist so ganz faszinierend, das sind Zeitzeugenberichte, aber nicht, dass es jetzt irgendwie jede Person ein Porträt gibt, sondern man erzählt, wie war der Januar, was hat man da erlebt, was hatte man für eine Situation, wann war der erste Friseurtermin, also es sind teilweise ganz alltägliche, banale Sachen, die aber dann nach Kriegsende so auch den Kontrast zeigen. Und worauf man alles verzichtet hat. Man sieht aber auch die Verklärung natürlich, also die ganzen Abzeichen lagen dann auf Straßen oder so, ähnliche Situationen gab es eben auch. Also man hat sich auch sehr schnell von dieser Zeit des dem Dritten Reich und auch dem Zweiten Weltkrieg entlehnt. Also man wollte das auch schnellstmöglich verdrängen. Und diese ganzen Widersprüche werden chronologisch erzählt. Also es gibt für jeden Monat ungefähr ein paar Seiten und es kommen mehrere unterschiedliche Personen eben zu Wort.
Und wenn du sagst, es kommt zu Wort, die Traudl Kupfer hat da jetzt alte Tagebücher ausgewertet oder ist das ein älterer Titel oder wie muss ich mir das so rein inhaltlich vorstellen?
Mhm. Ja, sie hat Zeitzeugen aufgesucht, in Altersheimen vorwiegend. Das liegt aber schon ein paar Jahre zurück. Verständlicherweise, weil leider leben diese Zeitzeugen größtenteils nicht mehr. Und sie hat aber natürlich auch collagenhaft aus Tagebüchern Zitate entnommen. Also auch Goebbels wird hier zitiert, dass man einfach auch allumfassend Portfolio hat. Genau.
Also dann ist das im Grunde, wenn man so will, ein Jahr im Spiegel der Zeit, wenn man so möchte, und so kaleidoskopartig wird, ja, werden bestimmte Ereignisse oder wird im Grunde der Jahresverlauf von verschiedenen Seiten beleuchtet?
Also treffender hätte ich es jetzt nicht formulieren können. Vielen Dank für die schöne Vorformulierung. Genau, also man hat 12 Monate und diese 12 Monate werden aus verschiedenen Eindrücken, Perspektiven beleuchtet. Genau.
Und ist das dann auch so im Interviewstil abgedruckt oder hat sie das alles paraphrasiert und zu einem, ja quasi zu so einem romanartigen Gesamtkonstrukt verwoben?
Nein, es sind tatsächlich eher wie eine Art Zitat-Collage. Mhm. Ne? Sie selber hat vielleicht noch mal was kontextualisieren müssen, damit man weiß, so wie die Stimmung ist. Es wird aber auch hinten, gibt es ein Register, man kann nachgucken, auch aus welchen Büchern sie vielleicht was entnommen hat. Das ist eben ganz schön, wenn man sich weiter beschäftigen möchte mit dem Thema, hat man gleich eine Anleitung. Ja.
Also was ganz spannend ist, weil wo du das eh auch gesagt hast und du sagst, es geht im Januar los und es endet im Dezember. Normalerweise hat man ja immer eigentlich nur dieses Wort Kriegsende für 1945 im Begriff, im Kopf. Mhm. Aber tatsächlich ist ja der Krieg noch am Laufen, am Jahresanfang und am Jahresende hat man ja dann im Grunde eigentlich schon wieder so ein, natürlich durch die Alliierten ein bestimmtes Leben, aber im Grunde schon wieder so ein Alltag nach dem Krieg, im Frieden eigentlich. Und dass das alles so in einem Jahr ist, sagt ja im Grunde auch ein bisschen der Untertitel, Trümmer und Neubeginn, aber im Grunde stelle ich mir ja vor, dass besonders bedrückend so diese Zeit ist, wenn es aufs Kriegsende zugeht, wenn die Armeen einmarschieren, also die Schlacht um Berlin muss ja dann auch dementsprechend ein Thema sein.
Ja, also es, wie gesagt, es ist so, so facettenreich, dass jede Nuance gesucht wird, ob es jetzt die Kleinigkeit ist, dass vielleicht die Kerzen aus sind, die man aber bräuchte, bis über tatsächlich, man hat vielleicht den Vorhang zur Seite geschoben, hat beobachtet, was auf den Straßen passiert. Aber das ist so individuell und das ist das Bezaubernde an diesem Buch. Man kann nicht sagen, dass, oder man kann auch anders sagen, das ist so subjektiv, aber dadurch ist eine Summung ist von so vielen Personen, ist es ein Versuch, tatsächlich eine Gesellschaft auch abzubilden.
Das klingt total spannend. Ich glaube, das ist, würde sich sogar anbieten, für bestimmte Jahre eigentlich das selber so für andere auch nochmal so anzudenken und zu durchdenken. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel 1968 auch so ein spannendes Jahr wäre, wo man sowas auch mal machen könnte. Oder natürlich 1989. Das sind ja so bestimmte Jahre, wo, wenn man so will, Wendepunkte passieren. Und 1945 war es eben das Kriegsende tatsächlich als Zäsur. Also eigentlich der ideale Buchtipp jetzt fürs Frühjahr, für April, Mai, denke ich.
Ja, also ich bin immer nicht so ein Freund von Gedenktagen und Jubiläen, weil ich denke, entweder man interessiert sich dafür und dann ist es eigentlich auch egal, ob das jetzt passt. Also ich würde jetzt kein Buch im April lesen, weil es jetzt gerade Kriegsende ist. Aber die Aufmerksamkeit ist natürlich in solchen Gedenkjahren höher als sonst und man kriegt eben auch in der Öffentlichkeit ja ganz viele Publikationen auch zu dem Thema gezeigt. Und dann ist man natürlich auch neugierig und denkt so, okay, doch, da würde ich schon mal gerne wieder was zu lesen. Was ich noch empfehlen kann, darüber hinaus, Volker Heiße arbeitet genauso wie Traute Kupfer mit Collagen und hat filmisch das umgesetzt für das Schicksalsjahr 1933 und auch 1945. Und teilweise sind es auch die gleichen Personen, also weil er eben auch aus diesen Quellen schöpft.
Ja, also wenn man noch mehr Input möchte oder auch visuellen Input möchte, dann wäre Volker Heiße auch noch eine Empfehlung.
Also waren Sie nicht nur ein Buchtipp, sondern auch gleich noch ein Berlin-Filmtipp. Wunderbar, das müsste ich theoretisch auch mal machen als Spezial zu Berlinale oder so. Ich sage nochmal, wie das Buch heißt. Traudel Kupfer, Berlin 1945, Trümmer und Neubeginn. Erschienen jetzt kürzlich im Bebra Verlag. Und dir, Maria, vielen Dank für deinen Einstand hier als Kommunikatorin für den Bebra Verlag in meiner Sendung. Vielen Dank.
Ich danke dir, Marc.
Jetzt spreche ich mit Stefan Mödritscher von Random House. Wir treffen uns ja eigentlich auf jeder Messe, um über ein aktuelles Berlin-Buch zu sprechen. Was ist dein Tipp für diese Messe?
Hallo, Marc. Der diesjährige Tipp sozusagen ist von Marc Spörle, Der Maulwurf, erschienen im Heine Taschenbuchverlag. Und es ist eigentlich ein Berlin-Buch, das nicht in Berlin spielt. Nämlich ein Ehepaar, wohnend innerhalb des S-Bahn-Rings, hat Nachwuchs bekommen und beschließt, aufs Land zu ziehen, in den Speckgürtel. Und der eine Teil der Geschichte ist, wie geht es ihnen in dieser Dorfgemeinschaft als Berliner? Die neugierigen Nachbarn, die kritischen Nachbarn, die ablehnenden Nachbarn. Aber all das ist möglich, mit denen kann man sich arrangieren, bis dann der tatsächliche Endgegner kommt. Nämlich im neuen ganzen Stolz des Vaters im Garten zieht ein Maulwurf ein.
Und der Maulwurf macht Ärger.
Der Maulwurf macht das, was seine Job Description ist. Er gräbt den Garten um. Die Familie möchte natürlich den Maulwurf nicht mit harten Chemiebomben und dergleichen ans Fell, sondern möchte ihn am liebsten liebevoll vertreiben. Aber das lässt der Maulwurf nicht zu und er bleibt trotzdem. Und aus diesem Spannungsverhältnis, Wertschätzung gegenüber Lebewesen, Wertschätzung gegenüber der Natur, aber der ganz konkrete Anlass, dass der Garten zerwühlt ist in diesem Spannungsfeld, wenn man so will, ist der Kampf mit dem Maulwurf. Mhm. Und der Kampf mit der Familie, untereinander, wiederum mit den Nachbarn und auch den ehemaligen Berlinerinnen und Berlinern, oder die sind ja immer noch dort, aber was die davon halten, dass die aufs Land gezogen sind.
Und wenn man das jetzt genretechnisch einsortieren müsste, was wäre das?
Es ist einer der wenigen humorvollen Romane. Humor ist ja immer eine ganz schwierige Sache in der Literatur, weil jeder findet etwas anders lustig oder witzig. Und hier, das ist ein Buch, das wirklich zum Schmunzeln, aber auch zum Lachen verführt. Ich glaube, diese Person hat sich den Vater, der den Kampf gegen den Maulwurf aufnimmt. Jeder hat so jemanden in der Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft. Und ich glaube, viele finden sich selbst oder Freunde und Bekannte in dieser Geschichte wieder.
Und wenn du jetzt sagst, es geht zum einen darum, dass eine Berliner Familie aufs Land zieht, zum anderen gibt es diese ganzen Naturerfahrungen, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich sind für jemanden, der aus der Stadt kommt, so wie ich. Also ich kenne diese Kämpfe mit Maulwürfen jetzt nicht und mit anderem Getier, obwohl der durchaus die Wildnis nach Berlin reinkommt. Und wir kennen Füchse und wir kennen Waschbären und wir kennen Marder und alles, was sich mittlerweile so auch schon im Stadtinneren aufhält. Ist das jetzt in irgendeiner Art und Weise auch, wie sagt man es am besten, auch wissenschaftlich fundiert? Oder ist das wirklich, geht es jetzt quasi wirklich einfach um den Spaß an der Geschichte? Oder weil du vorhin eben über Naturerleben und das Einwirken der Natur gesprochen hast?
Also ich glaube, wirklich die Hauptmotivation, das Buch zu lesen, ist Freude und Spaß zu haben. Weil es wirklich zum Schmunzeln und auch Lachen verführt. Das Naturerlebnis, ja, würde ich aber jetzt nicht als Lesemotiv in den Vordergrund stellen.
Alles klar.
Den wissenschaftlichen Beitrag schon gar nicht.
Gut, da habt ihr wahrscheinlich andere Bücher im Verlag, die das ein bisschen stärker beleuchten. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch, Random House ist riesig. Ja, du hast, glaube ich, mal erzählt, es sind über 40 Verlage, die zu dieser Verlagsgruppe gehören. Das ist jetzt bei Heine erschienen. Heine ist innerhalb dieses Verlages ein größerer Verlag. Auf jeden Fall ist es ein Publikumsverlag. Vielleicht mal ein bisschen was zu Heine.
Also Heine hat ja eine lange Tradition in der guten Unterhaltung, vor allem in der Spannung. Große Autorinnen und Autoren, die schon lange Jahre da publizieren. Also ich glaube, die größte Autorenmarke, wir sprechen ja gern von Marken, ist Stephen King, der bei Heine erscheint, aber auch John Grisham. Frieda McFadden, ganz aktuell große Spannungsautorin, ist bei Heine. Also Heine steht für die Spannung, für gute Unterhaltung, für anspruchsvolle Unterhaltung. Natürlich ein großer Teil vom Heine, mit dem verbinden auch viele den Verlag, ist der Bereich Science Fiction und Fantasy. Und daneben gibt es aber auch ein sehr großes Sachbuch- und Ratgeberprogramm mit zum Teil langjährigen Autorinnen und Autoren, die da publizieren, aber auch eben ständig Neues in der Politik, im Ratgeberbereich, in der Zeitgeschichte. Also ein weites Feld.
Also vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen so Verlagsgeschichte. Heine war vermutlich auch mal eigenständig, ein ganz eigenständiger Verlag und konnte, also wurde reingezogen oder wurde ist aufgegangen im...
Heine wurde vom Herrn Heine gegründet und der Sohn hat den dann erfolgreich weitergeführt, hat auch das Hardcover-Programm aufgebaut und dergleichen, und mit seinem Tod war die Nachfolge nicht geklärt, nicht geregelt und ist dann somit von Random House aufgekauft worden.
Dann vielen Dank nochmal und vielleicht nochmal zum Abschluss den Buchtitel.
Gerne, von Marc Schwörle, Der Maulwurf, erschienen bei Heine.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das waren die 8 Buchempfehlungen, die ich diesmal von der Leipziger Buchmesse mitgebracht habe. Vielen Dank für euer Interesse. Infos zu den Büchern findet ihr dann in den Shownotes zu dieser Folge und die nächsten Berlin-Buchtipps, die werden dann Mitte Oktober in Frankfurt eingesammelt. Und damit neigt sich die heutige Folge schnurstracks dem Ende. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Mein Name ist Marc Lepuna. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis zum nächsten Mal.
Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.